Advent, Wartezeit, Warten. Warten, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, oder? Jeder war schon mal in der Situation, auf etwas zu warten. Und warten kann man auf verschiedene Art und Weise. Wenn jemand dich in einer neuen Stadt am Bahnhof abgeholt hat und dann abgestellt und sagt, warte hier, und weggegangen ist. Du stehst eine Stunde, eine zweite Stunde, eine dritte Stunde. Er hat nicht gesagt, ob er wiederkommt, wann er wiederkommt. Wo ist hier der nächste Kiosk? Oder was gibt es noch auf YouTube Neues? Wie überbrücke ich die Zeit? Das ist die eine Art von Warten, Abwarten. Aber dann gibt es noch ein anderes Warten. Zum Beispiel bei einem Sprinter, der am Startpunkt steht. Das ist ein anderes Warten. Er wartet auf den Startschuss, ist fokussiert, ist elektrisiert förmlich, jetzt geht's los. Ja. Noch ein anderes Warten ist, wenn der Sprinter auf die Ziellinie wartet. Wie wartet er auf die Ziellinie? Die ganze Energie rein und erwartet auf die Ziellinie, wann er sie überschreiten kann. Also man kann ganz verschieden warten. Petrus will uns als Gemeinde wachrütteln. Er will, dass wir dazu kommen, elektrisiert zu warten, energisch zu warten, wach zu warten. In 2. Petrus Kapitel 3 lesen wir gleich die ersten zwei Verse. Geliebte, ist so eine gute Anrede, oder? Wenn jemand dich so anredet, Geliebter. Also ist jemand, der mich liebt und mir etwas zu sagen hat. Etwas mir sagen möchte, weil er mich liebt. Er sagt, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe und durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken oder um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Ja, Petrus möchte uns wachrütteln. Jetzt sind wir in der Adventszeit angekommen und du sagst, ja, soll mich das wachrütteln? Habe ich letztes Jahr schon gehabt, Advent. Ja. Und vor 10 Jahren auch Advent gefeiert. Warum soll das mich elektrisieren? Petrus hält es für wichtig, dass wir immer wieder erinnert werden daran, dass wir im aktiven Warten sind. Und er will, dass unsere Gesinnung hell ist, lauter ist. Er will sie wach machen, wachsam und nüchtern zu sein. Dazu fordert er uns auf und sagt, er macht das. Er schreibt einen zweiten Brief schon an diese Leute, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Mit anderen Worten sagt Petrus, mir ist es nicht zu viel, euch nochmal daran zu erinnern, was ich schon mal gesagt habe, was Jesus gesagt hat, was die anderen Apostel gesagt haben, geht noch einen Schritt zurück, was auch durch die Propheten schon angekündigt worden ist. Ja, also wenn wir heute 2021 in die Adventszeit gekommen sind, dann nicht einfach, um nochmal abzuhaken, okay, schon wieder Adventszeit, ja, dann hatten wir letztes Jahr schon und 2000 hatten wir auch schon, sogar im vorigen Jahrtausend, wie er so lange gelebt hat schon, ja, hatten wir auch schon mal Adventszeit gehabt. Nein, er möchte, dass wir wach werden. Dafür schreibt er das. Deswegen bete ich dafür, dass auch der Tag heute uns wachrüttelt. Denn das ist es, was dieser Text mit uns machen möchte. Nun, es gibt genug Menschen, die das gerne in Zweifel ziehen. Er sagt, es sind Spötter, die am Ende der Zeit kommen werden. Ich lese das hier aus 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also Spötter werden auftauchen, die das ins Lächerliche ziehen. Was? Ihr wartet auf Jesus? Ihr wartet darauf, dass er wiederkommt? Also, liebe Leute, echt? Wirklich? Ihr wartet noch auf ihn? Das ist ja schon so lange her, dass er es angekündigt hat. Und er ist noch immer nicht da. Wo bleibt die Verwirklichung dieser Ankündigung? Ja, es ist ja alles so, wie es immer war. Was kann diese Spötter bewegen dazu, das zu sagen? Oder wie denken sie über Gott, wenn sie das sagen? Die einen denken, naja, eigentlich sind wir Gott egal. Er hat uns wahrscheinlich vergessen. Wie der eine Mensch, der mich am Bahnhof abgeholt hat und gesagt, warte mal und weggegangen und nie wiedergekommen ist. Ja. Da muss man sich nachher irgendwie selber weiter zurechtfinden. Also wartet nicht auf ihn. Ja, es ist schon 2000 Jahre her, dass er das gesagt hat und er ist noch nicht da. Macht keinen Sinn, auf ihn zu warten. Sieh zu, dass du irgendwas machst, ja? Dein Leben gestaltest, ohne auf ihn zu warten, weil er hat uns vergessen. Wir sind ihm nicht wichtig, wir sind ihm egal, er kommt nicht. Oder weil die Wiederkunft Christi immer auch mit dem Gericht verbunden ist. Ja, er ist beim ersten Mal gekommen, um uns zu retten. Er ist ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünden zu bluten, um uns eine Vergebung möglich zu machen, um unsere, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun, weil die Sünde verdient den Tod. Das hat er gemacht. Aber beim zweiten Mal kommt er dann, all diejenigen zu richten, die nicht im Glauben das annehmen, was er jedem schenkt. Und das mit dem Gericht, Leute, muss Gott wohl nicht so ernst nehmen. Er hat es bis jetzt nicht gemacht. Ja, wo bleibt dieses Gericht? Wahrscheinlich nimmt Gott das doch nicht so ganz ernst mit seinem Gericht. Ja, guck dich mal um. Menschen rechts und links um uns herum sündigen ohne Ende. Und? Passiert da was? Wo ist das Gericht Gottes zu sehen? Warum sollten wir damit rechnen, dass er kommt, um das Endgericht zu halten? Er nimmt das nicht so ernst mit dem Gericht und mit der Sünde, die den Tod verdient. Und deswegen, mach dein Leben einfach. Nutz die Zeit. Petrus sagt, das sind Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Das heißt, die Lust zum Prinzip machen, zum Lebensprinzip machen. Mach einfach, was du Lust hast. Tu, was dir gut tut. Hol dir das, was dir gut tut, was dich erfreut. Und dann ist in Ordnung. Lebe einfach dein Leben. Nimm vom Leben das, was du Schönes nehmen kannst. Aber warten? Auf Jesus warten? Die Verheißung bekommt keine Erfüllung. Sie ist nicht da. Wir Menschen, wir sind imstande auszuwählen, wie wir das Leben wahrnehmen. Schon mal erlebt, dass das gleiche Ereignis von dir und von einem anderen ganz verschieden bewertet wird, beurteilt wird. Aber wir brauchen nur einmal in die Medien zu gehen, allein schon zu der gegenwärtigen Situation, was so alles passiert, was mit unserer Pandemie zu tun hat. Du siehst so viele verschiedene Meinungen und jeder sieht das oder das oder das. Wir können tatsächlich auswählen, wie wir die Wirklichkeit sehen. Wir machen uns unsere eigene Wirklichkeit. Wir können ganz bewusst Dinge ausblenden und die anderen einblenden. Das sagt Petrus, das können wir und das passiert. Bei diesen Spöttern ist das tatsächlich so der Fall. Er sagt in Vers 5, dabei übersehen sie aber absichtlich. Sehr interessant, übersehen und absichtlich nebeneinander zu sehen, ja. Wir übersehen Dinge meistens unbewusst, oder? Unabsichtlich. Oh, habe ich übersehen. Aber hat es schon mal gesagt, ich habe es übersehen und hast du es ganz bewusst gemacht? Na, können wir tatsächlich. Ja, wenn ich nach dem Lustprinzip leben will, übersehe ich alle Gerichtsankündigungen Gottes. Ja, ich möchte einfach den Genuss, den Moment genießen und nicht an die möglichen Konsequenzen denken, weil die sind unangenehm. Also kann ich absichtlich übersehen. Was haben die Spötter hier absichtlich übersehen? Sie sagen, seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Es war immer schon so gelaufen. Der Lauf der Welt ist gegeben und vorherbestimmt. Und das wird sich auch nie was ändern. es bleibt alles beim Alten. Wirklich? Und Petrus macht sie darauf aufmerksam, wie das denn wirklich aussieht. Er geht in die Geschichte zurück und sagt, sie übersehen aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch Wort Gottes. Ja, und diese Aussage, bestanden hat durch Wort Gottes, spielt hier eine ganz besondere Rolle. Gott hat durch sein Wort die Welt geschaffen. Aber er hat sie nicht nur geschaffen durch sein Wort, sondern er erhält sie auch durch sein Wort. Woher kommt die ganze Energie, die die Welt zusammenhält und den Kosmos zusammenhält? Eine Unmenge von Energie, das ist Gottes Wort, das ist Gott, der sie zusammenhält. Und dann bringt er ein Beispiel, was passiert, wenn Gott sie nicht so zusammenhält, wie bei der Sintflut. Ja, wenn Gott sie nicht zusammenhält, dann stürzt das Wasser über der Erde zusammen mit dem Wasser in der Erde und es gibt eine weltweite Sintflut. Eine Sintflut, eine Flutkatastrophe haben wir dieses Jahr miterlebt, hier aus ziemlich nächster Nähe. Und wissen, was für eine Gewalt das Wasser haben kann, wie katastrophal das sein kann, auch wenn es nur in einem Tal eine Überflutung gibt. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, was so eine Flut, die weltweit ist, anstellen kann. Und Petrus erinnert daran, Leute, die er spottet und sagt, es war immer schon so gewesen und es wird immer so bleiben, es wird sich nichts ändern. Habt ihr das übersehen? Dass Gott die Welt hält und wenn er sie nicht hält, dann ist sie überflutet. Ja. Sie wird nicht mehr überflutet, aber auch jetzt, ja, weil Gott das so verheißen hat, aber auch jetzt hält er sie durch sein Wort. Vers 7, und die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart. Durch dasselbe Wort, durch das die Welt vor der Sintflut erhalten wurde, durch dasselbe Wort wird sie auch jetzt erhalten und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Ist es dir bewusst, dass jeden Tag, den diese Welt steht, sie Gott zu verdanken hat, seinem Wort, dass er sie hält? Natürlich machen wir uns größte Bemühungen, die ganze Menschheit macht größte Mühe, den Planeten Erde zu retten. Ja, man macht milliardenschwere Projekte, um einen Asteroiden anzuschießen und seine Flugbahn zu verändern, um zu lernen, wie man es verhindert, dass ja, die Erde rammt. Man ahnt, ja, die Erde ist gar nicht so sicher, der Kosmos ist gar nicht so sicher und stabil, wie wir das lange geglaubt haben. Und doch tun wir so, als ob es immer so weitergehen würde. Aber wir ahnen es, dass diese Welt auch ein Ziel hat und ein Ende hat. Und daran erinnert Petrus hier und sagt, das ist blauäugig und das ist bewusst ein Ignorieren von Tatsachen, wenn ich das aus dem Denken verbanne. Dann kann ich so argumentieren, wie die Spötter argumentieren. Es ist ja alles seit Anfang der Schöpfung so das Gleiche gewesen. Es ist eine bewusste Selbsttäuschung. Wir in Köln haben spezielle Aussage dafür. Im Kölschen Grundgesetz, Paragraph 3 heißt es, es hat noch immer jange, ja. Es hat schon immer gut gegangen. Es hat immer schon alles geklappt. Das ist so eine kölsche Mentalität. Und die steckt auch hier hinter diesem Denken. Ja, es hat immer schon gut gegangen, das wird auch jetzt gehen. Also keine Panik, keine Sorge. Lebe und lebe lasse, das ist so die Lebensmentalität, in der wir leben. Und Petrus will uns wachrütteln hier. Ja, sagt, ja, es hat einen Grund, warum es bis jetzt noch gut geht. Aber es wird nicht immer so bleiben. Es gibt Zeiten, die Gott gesetzt hat. Einmal ist die Welt schon im Wasser untergegangen. Der Herr hat die Macht dazu. Das hat er unter Beweis gestellt. Auch die heutige Welt wird nur durch Gottes Wort getragen, bis zu ihrem Ende allerdings, ja, bis zum Gericht, bis zum großen Feuer, von dem hier bei Petrus die Rede ist. Nun, solche Dinge sind für uns natürlich wichtig. Wir möchten gerne uns vorbereiten auf solche Situationen, wir möchten sie berechnen. Ja, wie viel Geld wird investiert und Mühe in Prognosen? Was kommt auf uns zu? Worauf können wir uns einstellen? Worauf müssen wir uns einstellen? Und wir hätten gerne gewusst, wann dieser Tag X kommt, wenn das passiert, was hier gesagt ist. Und Petrus macht uns hier deutlich, Leute, das wird uns nicht gelingen. Gott hat einfach eine andere Zeitrechnung. Es bleibt für uns unberechenbar. Dieses aber sollt ihr nicht übersehen. Das andere sagte, habt ihr bewusst übersehen. Dieses sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Okay, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, ein Tag oder 1000 Jahre. Und wir merken, unser Rechenfehler kann so diese Differenz haben. Ja, wir können den Tag berechnen und es kann plus minus 1000 Jahre sein, ja. Das ist schwierig dann, etwas zu berechnen. Aber das ist genau das, was Petrus hier deutlich machen will. Es ist nicht einfach eine neue Rechenformel, dass ich berechnen kann, wann Jesus kommt, sondern es macht deutlich, das kriegen wir nicht berechnet. Und es gab schon sehr viele Versuche, genau das zu berechnen. Wie viele Termine haben schon verschiedene christliche Denominationen gesetzt? Dann kommt Jesus. Ich glaube, der letzte, der jüngste war so 2000, ne? Das war so Millennium, so ein Datum beim Wechsel von 1999 zu 2000, dann wird die ganze Computertechnologie zusammenbrechen und das wird auch den Weltuntergang mit sich bringen. Und es gab ganz große Überzeugungen, so jetzt ist Ende. Ich glaube 1914 war auch schon mal so ein Termin. Verschiedene Termine, die gesetzt wurden. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, dass dieser Termin höchstwahrscheinlich nicht der Tag sein wird. Das hat Jesus gesagt, niemand weiß Tag und Stunde, wann das eintreffen wird. Und es ist nicht die Aufgabe, das herauszufinden, sondern die Aufgabe ist, sich darauf vorzubereiten und aktiv darauf zu warten, dass dieser Tag kommt. Das Herausfordernde ist, dass dieser Tag jederzeit kommen kann. Ja, wir können keine Berechnung anstellen, wie lange haben wir noch? Ja, vielleicht 1000 Jahre, vielleicht auch die nächsten Sekunden oder auch gar nicht mehr. Vielleicht morgen, heute, nächstes Jahr. Vielleicht ist Advent 2021 der letzte Advent. Vielleicht werden wir aber 2500 noch feiern. Wer weiß das? Nicht das ist die Aufgabe, aber es kann jederzeit passieren. Es kann jederzeit geschehen. Es ist unberechenbar, unerwartet, aber ganz sicher. Und dann endgültig. Das ist es, was Petrus uns durch diese Formulierung hier sagt. Und dann sagt er uns, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Also die Antwort an die Spötter, wo bleibt die Verheißung? Er zögert es nicht einfach hinaus. Nicht einfach, oh, bin ich noch nicht dazu gekommen, mal auf die Erde zurückzukommen. Ja? Oder habe ich vergessen oder habe anderes zu tun. Nein. Er zögert es nicht hinaus. Es ist kein Plan nicht eingehalten, zu spät gekommen. Ja? Sondern es ist geplant. Einige halten es für ein Hinauszögern, aber Gott hat seine Zeitrechnung und auch seinen Grund, warum er noch nicht gekommen ist. Und diese Frage, die stellen wir uns immer wieder. Warum ist Jesus noch nicht gekommen? Warum feiern wir auch dieses Advent noch und er ist noch nicht gekommen? Was ist der Grund dafür? Und selbst wenn Gott uns den Zeitpunkt nicht nennt, nicht im Voraus nennt, sein Grund dafür, warum er noch nicht kommt, den nennt er uns. Und den zeigt Petrus uns hier. Er sagt, sondern er ist langmütig gegen uns. Oder gebräuchliches Wort, deutsches Wort, er ist geduldig mit uns. Er hat einen langen Atem. Er wartet auf uns. Er ist langmütig. Diese 2000 Jahre, seitdem Jesus das angekündigt hat, bis heute, sind das Ausmaß seiner Geduld. Er kann 2000 Jahre warten oder 2 Tage. Das ist ungefähr so lang. 2 Tage warten wir schon auf seine Wiederkunft. Denn bei ihm sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Was ist denn sein Motiv? Warum? Wozu wartet er noch? Und hier nennt er 2 Gründe. Der erste, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Das ist der Grund für seine Langmut. So ist Gott. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er wartet, weil es noch Menschen gibt, die verloren sind. Darf ich mal fragen, wenn Gott tatsächlich 2000 die Welt zu Ende bringen würde, wenn Jesus wiederkommen würde, wer von uns wäre noch nicht dabei? Wer ist nach 2000 zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Darf ich sehen, wie viele sind es? Versteht ihr jetzt? Jesus wollte nicht, dass sie verloren geht. Deswegen ist er nicht 2000 gekommen, auch heute noch nicht, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen. So ist er. Und deswegen wartet er noch. Es ist typisch für Gott. Wenn wir schon in der Menschheitsgeschichte unterwegs sind mit der Sintflut, lass uns mal schauen. Also Gott hat bei der Schöpfung des Menschen einen Garten gepflanzt und den Menschen in den Garten gesetzt und gesagt, hier dürft ihr leben. Ihr dürft von allem essen, was ihr wollt. Nur ein Baum, Erkenntnis des Guten und Bösen, sollt ihr nicht essen, denn an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Eine Möglichkeit, sich gegen Gott zu widersetzen. Die Menschen machen das. Adam und Eva essen von der Frucht und verdienen den Tod. Und ich frage mich, warum hat Gott nicht gleich damals die ersten 2 Menschen endgültig die Strafe vollzogen und für alle Zeiten in die ewige Verdammnis gestoßen? Ja, warum wohl nicht? Weil er nicht will, dass die Menschen verloren gehen. Es war damals schon so, dass er sie zwar aus dem Garten Paradies getrieben hat und sie wurden sterblich, aber er lässt ihnen fast 1000 Jahre Zeit, dem ersten Menschenpaar. Heute haben wir nicht mehr so viel Zeit bei so vielen Menschen. Ja. Er lässt Zeit und er lässt sich Zeit, tausende von Jahren, weil er nicht will, dass Menschen verloren gehen. Das ist, wie er handelt, auch bei der Sintflut. 1. Mose Kapitel 6, da können wir nachlesen, dass Gott das Herz des Menschen bewertet und sagt, dass das Herz des Menschen, alle Gedanken und Absichten seines Herzens sind böse von Jugend auf. Das ist so die Bewertung von Gott für die Herzen der Menschen damals. Das Maß ist voll, Sünde ist übermäßig und Gott beschließt zu vernichten. Aber 8 Menschen lässt er übrig. Warum? Waren sie besonders heilig? Waren sie sündlos? Wir stellen fest, nein. Nach der Sintflut, nachdem diese 8 Menschen aus der Arche gegangen sind und die Opfer für Gott gebracht haben, lesen wir wieder, Gott bewertet die Herzen dieser 8 Menschen und sagt, alles Denken und Absichten, Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Ist dabei geblieben. Warum hat er nicht die ganze Menschheit vernichtet? Warum lässt er sie noch weiter leben und wieder neu sich entfalten? Er will Menschen retten. Das ist seine Absicht. Das ist der Grund, warum er wartet. Was bedeutet das für mich, der ich jetzt die Hand heben kann und sage, ich gehöre zu denen, die er gerettet hat? Ich bin dankbar, dass er so lange gewartet hat, ich bin gerettet. Wie warte ich jetzt? Wofür ist die Wartezeit da? Einfach damit ich hier bin und mir gut gehen lasse? Oder wofür ist die Wartezeit da? Also, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Kennst du Menschen, die verloren sind? Kennst du Menschen, die Jesus nicht kennen, keine persönliche Beziehung zu ihm haben? In deiner Familie, in deinem Umkreis, unter deinen Kollegen, in deiner Nachbarschaft. Ist das das Warten auf seine Wiederkunft, dass ich sage, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Also nutzen wir die Zeit dafür, um Menschen zu retten, um Menschen zu Jesus zu führen, um sie mit Jesus zu verbinden. Das können wir auf 1000 verschiedene Arten machen. Ich habe mich so gefreut, gestern Abend hier im Haus zu sehen, dass das alles voll ist. Eine Feier für Obdachlose und dann ein Konzert mit Evangelium. Hier, um Menschen zu retten. Viele Menschen, die sich einsetzen, einbringen, in verschiedenster Weise. Dann sehe ich Leute reinkommen, die gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Neubruck gewesen sind, um dort Jesus zu bezeugen, zu bekennen, mit Menschen zu reden. Ja. Das ist Zeit, Wartezeit, wie man sie auskauft. Ja. Aber nicht nur diejenigen, die auf der Kanzel stehen oder die auf dem Weihnachtsmarkt stehen, sondern auch Menschen, die auf dem Parkplatz regulieren, Ordner, die hier sind, die Kaffee kochen gleich für die Cafeteria, die Toiletten hier geputzt haben nach der dicken Feier gestern. Ja. All das sind Beiträge dafür, dass Menschen gerettet werden. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Und gerade in unserer Zeit merke ich, dass Menschen sich auf die Suche machen, weil sie merken, ja, das wird alles geschüttelt und gerüttelt, die Pandemie macht viel Angst und Sorgen, also machen sie viele auf die Suche nach etwas Verlässlichem, Festen. Das ist Gott allein. Er ist die einzige wirkliche Sicherheit und Rettung und Erlösung. Petrus will uns wachrütteln. Jesus wird kommen. Ja, lass uns auf die Ziellinie zulaufen. Menschen sollen nicht verloren gehen. Das ist, was das Herz Jesu ist, warum er noch nicht gekommen ist. Dass er gerne schon kommen würde, dass er gerne schon Menschen, die zu ihm gehören, zu sich holen würde, das sagt er so oft und so viel. Aber wir warten gerne noch, weil noch Menschen verloren sind, damit sie dazukommen. Aber vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ja, ich bin noch nicht dabei. Sitz hier irgendwo oder schaust per Livestream zu und sagst, oh, jetzt macht man mir wieder Angst und Druck. Nein, wir wollen nicht Angst und Druck machen, sondern die Realität ist die, dass dieser Tag kommt. Und wann er kommt, das weiß Gott allein. Jesus hat gesagt, dass er nicht einmal er selbst genau weiß, wann das passiert, weil das beim Vater ist. Aber es kann jederzeit passieren. Und deswegen, nein, wir machen dir nicht Angst, aber wir wollen, dass du verstehst, dass Jesus noch nicht gekommen ist, weil er dir Raum zur Buße geben will. Das ist der zweite Grund, der hier genannt wird. Ja, er will, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und wenn du sitzt und fragst, was ist Buße? Raum zur Buße. Das ist Raum für dich, damit du zu Gott umkehren kannst. Das Wort Buße im Griechischen und speziell im Hebräischen bedeutet Umkehr. Eine komplette Veränderung im Denken. Umkehr vom Leben für eigene Lust oder für irgendwelche andere Dinge, die ich anbete, zum Leben mit Gott. Buße tun bedeutet, dass ich Gott Recht gebe mit seinem Urteil, dass ich sündig bin. Buße tun bedeutet, zu begreifen, dass als Jesus da am Kreuz hing, dass er für meine Sünde dort hing. Als er mit dem Tod bestraft wurde, dass meine Sünden waren, für die er bestraft wurde. Dass als der Vater sich von ihm abgewandt hat, war das wegen meiner Sünden. Das habe ich gemacht, dass Jesus dort am Kreuz hing. Und ich habe den Tod verdient, redlich verdient. Ich gebe Gott Recht in seinem Urteil, der sagt, alle haben gesündigt. Es gibt keinen, der gerettet ist, auch nicht einen einzigen. Dass ich Gott Recht gebe und sage, Gott, ich habe gesündigt. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2 lesen wir so wunderbare Worte über das, was Jesus getan hat. Dort heißt es, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, die schon dazugehören, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, und diese Botschaft gilt dir. Jesus ist auch explizit für deine persönlichen Sünden gestorben. Er hat das Opfer dafür gebracht. Niemand wird am Ende verloren gehen müssen wegen seiner Sünden, sondern weil er die Zeit nicht genutzt hat, zu Gott umzukehren, zu Jesus umzukehren, Buße zu tun. Und deswegen sind wir so eindringlich, wenn es darum geht, Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Buße zu tun bedeutet konkret, dass ich Gott Recht gebe und meine Sünden ihm bekenne. Steht ebenso hier in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, Vers 8 ist es, und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn du merkst, eigentlich in mir so eine Rechtfertigungsgeschichte, ja eigentlich, ne, ich, ich bin hier nicht gemeint. Ich, was habe ich noch schon missgesündigt? Ich habe keinen umgebracht. Ich habe keinen Ehebruch begangen. Ich bin treu. Kannst du gerne weiter in die Tasche lügen. Du betrügst dich selbst und die Wahrheit ist nicht in dir. Oder Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Das heißt, Gott zum Lügner, weil sein Urteil steht über uns. Und sein Wort ist nicht in uns. Also dieser Ausweg, ich habe nicht gesündigt, deswegen mich betrifft das nicht. Damit wirst du nicht weit kommen, Gottes Urteil steht. Aber was bedeutet das Bekennen? Hier heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Zusage von Gott, von dem Gott, der die ganze Welt mit seinem Wort hält. Von dem Gott, der angekündigt hat, dass er wiederkommen wird. Von dem Erlöser, der alles vollbracht hat für unsere Vergebung und sagt, dass er wiederkommen wird, um den Unglauben zu richten, der sich hinter der eigenen Gerechtigkeit meint, verschanzen zu können. Buße tun bedeutet, dass ich sage, Herr Jesus, du hast recht, ich habe gesündigt. Ich kann sogar beim Namen die Dinge nennen, die ich gesündigt habe. Ich möchte diese Sünden dir bekennen und dich bitten, dass du mir vergibst und dass du in mein Leben kommst und mein Herr bist. Ich will, dass du mein Leben gebrauchst, nachdem du für mich gestorben bist. Buße tun ist dieses Gebet im Glauben zu Gott zu sprechen. Und die Zeit für Buße ist jetzt, ist heute. Wir rufen nicht zu Buße morgen auf oder übermorgen oder in einem Jahr. Warum nicht? Wir können es nicht planen, wann Jesus wiederkommt. Die Geduld bis jetzt, diese Tausende von Jahren, die ist gegangen. Aber diese Geduld, sie ist nicht endlos. Sie ist nicht uferlos. Sie hat ihre Grenzen. Und das sagt er im letzten Vers, den wir uns heute anschauen wollen, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Also zwei Aussagen. Es wird der Tag des Herrn kommen, das ist sicher. So wie Gott etwas ankündigt und zu seiner Zeit ausführt, er wird kommen. Diese Welt ist endlich. Er wird kommen und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, du kannst es nicht berechnen, auch wenn du es nicht erwartest. Er kommt. Also in der Regel erwarten wir die Diebe nicht, oder? Wenn wir erwarten würden, hätten wir uns darauf vorbereitet, hätten wir es verhindert. Und die Diebe suchen sich auch die Zeit und die Gelegenheit aus, wo sie möglichst nicht erwartet werden. Wenn sie nur den Eindruck haben, wir werden dort erwartet. Also dieses Bild, mit dem er hier redet, wie ein Dieb in der Nacht, bedeutet, es kommt überraschend. Unvorhersehbar. Für die einen eine überraschende Freude, für die anderen eine überraschende Katastrophe. Und wie ich diesen Moment erleben werde, den kann ich heute entscheiden. Ja? Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wir sehen, mit welcher Dramatik hier dieses Ende beschrieben wird. Ja, viele versuchen, das irgendwie in Filmen darzustellen, wie das sein wird oder wie das aussehen könnte. Ich bin sicher, wir stellen uns das nur ein Bruchstück vor, wie das wirklich sein wird. Aber das sagt die Bibel sehr deutlich. Das sagt Gott sehr deutlich, dass er die Welt zu diesem Ziel führt und dass es eintreten wird. Was macht diese Botschaft mit dir? Kommt Freude bei dir auf? Oder die Angst vor dem Gericht? Aber heute kannst du entscheiden, ja, auf welcher Seite du stehst und wie du diese Adventszeit erlebst und erfährst. Ja, Herr Jesus, komm bald. Und solange du mir Zeit gibst, möchte ich dafür sorgen, dass Menschen nicht verloren gehen. Ich möchte dazu beitragen, wo immer du mir die Gelegenheit gibst. Ja, etwas Praktisches zu tun, mit jemandem zu reden, einfach dich auszuleben, ja, oder eine Spende zu geben, einen Arbeitseinsatz mitzumachen, alles, was dazu beiträgt, Menschen zu erreichen, die verloren gehen. Ich möchte auf dich warten. Ich warte auf diese Linie. Ich laufe auf sie zu. Oder aber, ja, ich bin skeptisch und ja, mal gucken, ob das kommen wird. Eigentlich habe ich immer wieder Angst, manchmal auch Panikattacken. Ich habe vor kurzem ein Mädchen in der Seelsorge gehabt, der seit Jahren dieser panischen Angst lebt vor der Hölle. Er glaubt nicht, dass es die Hölle gibt und hat eine panische Angst davor. Ja, das ist eine ganz interessante Verbindung. Ja. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie schmerzhaft das ist, wie schrecklich das sein muss, Tag und Nacht nicht schlafen zu können und Angst und Panik zu haben. Nicht nötig. Es ist zwar, ja, angemessen, richtig, man sollte Angst haben vor dem Gericht Gottes. Ja. Aber die Erlösung ist da. Wir laden dazu ein, aus dieser Angst in die Freude zu wechseln, aus dem lähmenden Warten auf das, was kommt, zu wechseln zu einem energischen Entgegenlaufen zu dem, was kommt. Und dafür kannst du heute dich entscheiden. Wo will ich stehen? Wie will ich die Adventszeit erleben? Wir laden dich dazu ein, wenn du noch nicht Buße getan hast und noch vor diesem drohenden Gericht stehst, wir laden dich dazu ein, heute hier und jetzt Buße zu tun und Jesus als deinen Herrn und deinen Erlöser anzunehmen und dann voller Freude auf seine Wiederkunft erwarten, egal wie lange es dauert. Mit ihm und für ihn können wir warten. Ich möchte gerne dafür beten, dass der Herr keinen von uns hier, keinen irgendwie am Bildschirm verloren gehen lässt. Lass uns dazu aufstehen. Herr, unser Gott, von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass wir diese Wahrheit von dir haben, dass du kommen wirst. Herr, du hast nicht gesagt, wann genau, wir können das nicht berechnen, wir können das nicht auf den Tag oder auf die Stunde festlegen. Aber du hast es sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass dieser Tag kommen wird. Und wir möchten nicht mit Angst diesen Tag erwarten. Wir möchten auch nicht, Herr, dass irgendjemand, der heute hier sitzt, der dieser Predigt im Gottesdienst zuhört und folgt, der sie jetzt per Livestream hört oder irgendwann diesen Gottesdienst anklickt und hört, möchte nicht, dass irgendjemand von ihnen verloren geht. Und deswegen bitten wir dich von Herzen darum, dass du zu seinem Herzen sprichst, ihn zur Buße führst und er im Glauben sich an dich wenden kann und das Leben aus deiner Hand bekommt, das ewige Leben und damit Freude auf dich warten kann. Amen.